Willkommen zu Wind Talks, dem energiepolitischen Podcast des BWE. Alle zwei Wochen sprechen wir hier über die Themen, die die Windbranche bewegen und wie sich der Verband dazu positioniert. Wie immer begrüße ich im Studio Bärbel Heidebrook, Präsidentin des Bundesverband Windenergie. Hallo Bärbel.
Hallo Nicola.
Wir wollen heute in Folge 4 unseres Podcastes über den Koalitionsvertrag sprechen und die wichtigsten Punkte in diesem Kontext aus Sicht des BWE. Wir nehmen auf am 28.04., also alles unter so dem Vorbehalt, dass das auch dann wirklich alles ratifiziert wird, wissen wir aber schon ein bisschen was. Zum Beispiel über die Minister. Wir wissen, dass wahrscheinlich für den Bereich Energie und Wirtschaft Katharina Reiche zuständig sein wird. Und wir wissen ein bisschen was über die Ressortzuschnitte und wir wissen ein bisschen was über die Inhalte. Bärbel, fangen wir vielleicht mal mit dem Ressortzuschnitt an. Wirtschaft und Energie, nicht mehr Wirtschaft und Klimaschutz. Was ist das für eine Änderung? Was heißt das für uns als Verband?
Ich sehe das schon ein bisschen problematisch, dass jetzt der Klimaschutz im Umweltministerium ist, also dass es jetzt getrennt ist von Energiepolitik. Erneuerbare Energien und Klimaschutz gehören ja eigentlich zusammen. Aber es kann natürlich auch, wenn es eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen den beiden Ministerien gibt, gut funktionieren. Ich würde mir wünschen, dass da parteipolitische Interessen außen vor bleiben und im Sinne der Sache, im Sinne der Energiewende, die Ministerien gut und konstruktiv zusammenarbeiten.
Wenn du sagst Trennung, dann ist das ja der Zustand, den es in der vorigen Regierung schon mal gab, dass Klima- und Umweltschutz im Umweltministerium lagen und jetzt wieder sozusagen ins Umweltministerium zurückkommt. Aber rückblickend auf die letzte Legislatur gab es eigentlich gute Erfahrungen damit, dass Klimaschutz im Wirtschaftsministerium lag, richtig?
Ja, es gab sehr gute Erfahrungen damit. Ich glaube, wir sind in der letzten Legislatur mit der Energiewende wirklich gut vorangekommen. Natürlich hat man auch da gemerkt, dass es immer da für die Belange, die im Umweltministerium lagen, diese Naturschutzbelange und so weiter und so fort, auch da hat es immer Reibungen bei der Abstimmung gegeben. Das ist normal. Aber trotzdem war es für die Erneuerbaren unglaublich gut, dass die Energiewende und alle Themen, die damit zusammenhängen, in einem Ministerium gebündelt waren.
Bleiben wir noch mal ein bisschen bei den Klimaschutzzielen und den Klimazielen. Wie bewertet der Bundesverband Windenergie denn insgesamt den Koalitionsvertrag oder das, was jetzt geplant wird, im Hinblick auf diese Klimaziele?
Das Bekenntnis zu den Klimaschutzzielen, sowohl zu den nationalen als auch zu den europäischen, das ist ja so fest verankert. Es ist jetzt auch das Klimaschutzziel im Grundgesetz fest verankert. Das war zwar noch die alte Bundesregierung, die das verabschiedet hat, aber es war ja auf Initiative der schon neu gewählten Koalition. Das ist unheimlich wertvoll, dass damit die Klimaziele festgeschrieben sind und damit auch nachfolgend der Ausbaupfad der Erneuerbaren.
Der Ausbau der Erneuerbaren ist festgeschrieben. Gibt es da auch Stolpersteine? Gibt es da auch Probleme, die wir sehen, die wir auf uns zukommen sehen?
Tatsächlich gibt es einen Stolperstein und zwar bei den Flächenzielen. Da will man die 2032er Ziele ja nochmal überprüfen. Das kann natürlich dazu führen, dass man auch die Flächenziele erhöht. Bisher ist es ja so, dass 2032 2% für Wind an Land der Fläche der Bundesrepublik Deutschland ausgewiesen sein müssen. Das will man nochmal überprüfen. Eine Überprüfung kann bedeuten, dass man nach oben korrigiert, kann aber natürlich auch bedeuten, dass man nach unten korrigiert. Wir haben ja festgeschrieben, dass wir diese Fläche durchaus brauchen, dass wir sie tatsächlich brauchen. Und es besteht natürlich eine Gefahr darin, dass jetzt vielleicht einzelne Länder versuchen, sich hier wegzuducken und dann die Ausbauziele doch nicht so einhalten, wie es für die Energiewende notwendig wäre.
Das heißt, die Flächenziele auf Landesebene, dass die sozusagen ausgehöhlt werden von den einzelnen Bundesländern?
Genau, dass einzelne Bundesländer vielleicht sagen, ihnen sind die Ziele zu hoch oder sie möchten lieber Solar ausbauen anstatt Windenergie oder möchten sich praktisch von dem Ausbau freikaufen. Also da sehe ich schon eine gewisse Gefahr drin, dass man das aushöhlt. Und ich würde auch im Interesse der Länder und vor allen Dingen im Interesse der Verwaltungen der Länder, würde ich dringend dazu raten, an diesem Flächenziel festzuhalten. Viele Landkreise oder Verwaltungseinheiten haben sich ja jetzt schon darauf fokussiert, eben schon 27 das Flächenziel für 32 zu erfüllen, also schon jetzt die gesamte Fläche, die mal für 32 eben angedacht ist, jetzt schon auszuweisen. Wenn man diese Behörden jetzt irritiert, indem man sagt, vielleicht doch weniger oder vielleicht doch mehr, dann würde man häufig doppelten Arbeitsaufwand produzieren. Und ich glaube, im Sinne der Länder und im Sinne der nachgeordneten Behörden wäre es wirklich wichtig, an diesem Flächenziel festzuhalten.
Also im Prinzip das, was wir an anderer Stelle in diesem Podcast auch schon mal betont haben, dass der wichtigste Pfeiler eigentlich des Ausbaupfades ist, dass Planungssicherheit für Akteure auch für die Planungsbehörden bestehen bleibt.
Genau, Planungssicherheit ist immer ein ganz entscheidender Faktor. Planungssicherheit bedeutet ja auch Investitionssicherheit, bedeutet Sicherheit für die Unternehmen, ihre Projekte weiter zu realisieren, bedeutet Arbeitsplatzsicherheit und bedeutet natürlich auch für die Behörden eine Sicherheit in dem, was sie tun sollen, was ihr Auftrag ist, wie sie weiter voranschreiten sollen. Und ich glaube von daher, dass Kontinuität etwas ist, was gerade in der Energiewende unglaublich wichtig ist. Wir haben das ja auch beim Atomausstieg gesehen, als es immer so ein Vor und Zurück und Ja und Nein gab. Ich glaube, das schadet der Gesellschaft und der Wirtschaft immer, wenn wir eine Verunsicherung haben und wenn wir keine Planungssicherheit mehr haben.
Ja, und beim Thema Planung und Genehmigung würde ich auch gerne nochmal verweisen auf unsere Folge zu RED III, denn da haben wir ja auch nochmal betont, oder du hast nochmal betont, Bärbel, wie wichtig die schnelle Umsetzung der RED III auch für die Planungsbehörden ist.
Genau, damit auch da wieder nicht eine Verunsicherung entsteht und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Behörden verunsichert werden, nach welchem Recht sie jetzt weiter fortschreiten sollen. Von daher ist es wichtig, dass jetzt RED III so schnell wie möglich verabschiedet wird, damit wir da einen Anschluss an die EU-Notfallverordnung haben, damit wir praktisch im gleichen gesetzlichen Rahmen bleiben und damit sowohl die Unternehmen als auch die Behörden einfach Sicherheit haben, was sie tun sollen.
Ein Thema, das mir im Zusammenhang mit dem Koalitionsvertrag auch an anderer Stelle begegnet ist, also nicht nur in energiepolitischen Fachpublikationen, war das Thema Gaskraftwerke. Inwiefern hat der festgeschriebene Ausbau von Gaskraftwerken Einfluss auf die Erneuerbaren?
Es hat insofern Einfluss, als ja erstmal auch entschieden werden muss, wo werden diese Gaskraftwerke gebaut. Im Moment ist ja eine Diskussion, dass sie eben an sehr zentralen Standorten große Kraftwerke gebaut werden, an den alten Kraftwerkstandorten. Das passt eigentlich zu den Erneuerbaren nicht gut. Erneuerbare sind dezentral, sind eben im Land verteilt. Und wenn ich dazu eine ausgleichende Energieproduktion haben möchte, dann muss das eigentlich auch dezentral passieren. Und eine Gefahr ist eben auch, wenn ich zu viel Gaskraftwerke habe, dann würge ich damit vielleicht andere Flexibilitäten ab, dann würge ich Batteriespeicherprojekte ab, dann kommt der Ausbau nicht zustande, dann werden da eventuell durch Gaskraftwerke, werden da Wirtschaftlichkeiten von Flexibilitäten, von Batteriespeichern, von Elektrolyseuren und so weiter, werden dadurch kaputt gemacht und wir kriegen einen unfairen Wettbewerb, beziehungsweise wir kommen mit dem Hochlauf des Ausbaus von Flexibilitäten dadurch dann nicht so hinterher, wie wir müssten.
Bärbel, Flexibilitäten. Wir haben das Wort, glaube ich, schon mal gehabt. Wir haben es auch schon mal kurz erklärt in Folge 1 unseres Podcastes. Ich würde trotzdem noch mal nachfragen, was genau sind Flexibilitäten und wie sieht das so aus, konkret? Wie habe ich mir das vorzustellen auf lokaler Ebene?
Flexibilitäten sind der natürliche Partner der Erneuerbaren. Wir wissen ja alle, Wind weht nicht immer, Sonne scheint nicht immer. Bei Sonne ist es besonders klar, nachts haben wir nie Sonne. Wir haben auch morgens weniger Sonne, mittags sehr viel Sonne, abends dann wieder weniger Sonne. Und bei Wind haben wir eben auch Schwankungen. Wir haben Starkwindtage, wir haben Tage mit Windflaute. Und um das auszugleichen, weil ich ja einen kontinuierlichen Energiebedarf habe, brauche ich sogenannte Flexibilitäten. Flexibilitäten können Batteriespeicher sein. Das bietet sich insbesondere im Solarbereich sehr gut an, weil ich da wirklich ja so um 12 Uhr habe ich eine Mittagsspitze, die dann sehr schnell wieder abflaut. Von daher kann ich zur Mittagsspitze Energie aus dem Solarpark in die Batterie einspeichern. Wenn die Sonne dann abnimmt, kann ich die Batterie wieder entladen und den Strom ins Netz einspeichern. Das ist also ein natürlicher Partner. Ein anderer Partner könnte ein Elektrolyseur sein, der auch wirklich dann sehr gut zu einem Windpark passt, wo ich sage, wenn ich Zeiten habe, in denen ich zu viel Wind habe, der in dem Moment nicht im Netz aufgenommen werden kann oder auch generell kann ich einen Elektrolyseur sehr gut mit einem Windpark koppeln, dass ich sage, ich kann die Energie, die in dem Windpark erzeugt wird, kann ich dann in den Elektrolyseur einspeisen, erzeuge daraus Wasserstoff und Wasserstoff ist dann praktisch eine speicherfähige Form von Energie, die ich dann als Wasserstoff weiterverwenden kann oder auch wieder verstromen könnte, also wieder zu Strom machen könnte. Allerdings muss ich da gucken, dass ich eben Effizienzverluste habe.
Aber Wasserstoff brauchen wir ja auch an anderer Stelle. Der Wasserstoffhochlauf ist ja so ein Schlagwort. Wasserstoff wird an vielen Stellen benötigt, einfach weil es ein nachhaltiger Energieträger ist, den ich einsetzen kann, weil es ein Gas ist, den ich in Tanks speichern kann.
Genau, ich habe da eine Möglichkeit, Energie wirklich effizient zu speichern. Batterien sind eine andere Möglichkeit, Energie effizient zu speichern. Allerdings habe ich da, gerade wenn ich sie mit Windparks verbinde, habe ich durchaus ein Problem mit den Kapazitäten. Der Windpark erzeugt sehr, sehr viel Energie. Den kann ich nicht immer in der Batterie über lange Zeiten speichern. Von daher muss man da immer gucken, was Sinn macht. Aber grundsätzlich macht es immer Sinn, wenn ich ein erneuerbaren Projekt plane, dass ich im Idealfall Wind und Sonne gemeinsam plane und auch gemeinsam mit einem Speicher plane, um eben dadurch die Energieerzeugung und die Bereitstellung an die Nachfrage, an den Verbrauch der Energie anpassen zu können.
Speicher, Flexibilitäten, Elektrolyseure, alles Stichworte, die wir sozusagen auf lokaler Ebene brauchen, die wir brauchen, wenn wir das erneuerbare Netz ausbauen wollen, die Energieversorgung auf Erneuerbare umstellen wollen. Warum gibt's die noch nicht in dem Maße, dass man sagen könnte, okay, das reicht, wir haben genug davon, wir müssen sie nur noch vollladen?
Das hat unterschiedliche Gründe. Einmal war natürlich diese Notwendigkeit bisher noch nicht so sehr gegeben, wie sie jetzt gegeben ist. Solange wir noch einen relativ geringen Prozentsatz von Erneuerbaren waren, sind sie mit ins Netz geflossen und dann war es gut. Die Notwendigkeit nach Speichern hat sich jetzt so in den letzten Jahren ergeben und gleichzeitig ist gerade bei Batteriespeichern die Wirtschaftlichkeit deutlich besser geworden. Also eine Batteriespeicher sind in den letzten Jahren günstiger geworden. Sie sind auch in der Kapazität besser geworden. Also ich kann auf einem kleineren Raum mehr Energie speichern, sodass sie jetzt wirklich den Punkt erreicht haben, wo sie durchaus wirtschaftlich sind. Das Gleiche ist auch mit Elektrolyseuren. Auch von grünem Wasserstoff reden wir schon sehr lange. Der Hochlauf hat noch nicht so stattgefunden. Aber ich glaube, auch das hat wirklich damit zu tun mit der Wirtschaftlichkeit. Zum Teil auch mit den Bestimmungen zum Bau von Elektrolyseuren, mit den Baugenehmigungen, die zum Teil relativ komplex sind. Ich glaube aber, dass das gerade mit dem Hochlauf der Erneuerbaren und mit dem Zubau von immer mehr Windenergieanlagen und auch immer mehr Solarparks wird diese Notwendigkeit immer größer werden. Und dann werden wir auch mehr Projekte davon sehen und wir brauchen sowohl die Batteriespeicher dringend, um eben Flexibilitäten zu schaffen, und die Elektrolyseure brauchen wir auch, weil wir wirklich die Industrie, die Wirtschaft möchte eben Wasserstoff haben und den können wir damit herstellen.
Die Industrie braucht also den Wasserstoff, die Erneuerbaren brauchen die Speicherkapazitäten und die Elektrolyseure oder das Netz braucht es, um die Erneuerbaren sinnvoll nutzen zu können. Was ist dann die Forderung an die neue Bundesregierung vom Bundesverband Windenergie?
Ich war ja eben schon darauf eingegangen, insbesondere bei Elektrolyseuren ist es eben mit der Baugenehmigung noch sehr, sehr aufwendig, sehr kompliziert. Da brauchen wir eine Privilegierung im Außenbereich. Also Privilegierung im Außenbereich bedeutet, dass ich eben in einem vereinfachten Verfahren da eine Baugenehmigung für einen Elektrolyseur bekomme. Das ist im Moment noch nicht der Fall. Da müssen wir auf jeden Fall ran und dann muss ich wirklich gucken, dass die Bundesregierung klar regelt, an welchem Punkt brauche ich welchen Speicher? Wo ist ein Speicher sinnvoll? Wo entlastet er das Netz und belastet ihn nicht? Und dann an den Stellen, wo eben ein Batteriespeicher das Netz nicht belastet, da muss ich auch dann darüber reden, ist es dann notwendig, dass er Baukostenzuschüsse bezahlt? Baukostenzuschüsse bedeutet jetzt, dass ein Batteriespeicher, wenn er in das Netz einspeist, mit Kosten für den Netzausbau belastet wird. Habe ich ihn aber an einer Stelle beispielsweise in einem Windpark, das nennt man dann co-located Batteriespeicher, also der ist in einem Windpark und teilt sich praktisch mit dem Windpark diesen Netzanschlusspunkt, das heißt, ich brauche keinen zusätzlichen Netzausbau für diesen Batteriespeicher, der sollte dann auch wirklich von Baukostenzuschüssen befreit werden.
Okay, wir haben uns über Flexibilitäten unterhalten. Wir sind jetzt bei Baukostenzuschüssen gelandet. Wir sind also sehr ins Detail gegangen. Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt auf die große Ebene zurück, Bärbel. Was erwarten wir von der neuen Regierung? Kannst du das noch mal so zusammenfassen?
Die neue Regierung hat sich ja sehr Wirtschaftswachstum auf die Fahnen geschrieben. Wir glauben auch, das ist kein Gegensatz, Erneuerbare und Wirtschaftswachstum, sondern im Gegenteil. Ich glaube, wir können dazu unseren guten Beitrag leisten. Die neue Regierung muss wirklich gucken, wo können Erneuerbare und Wirtschaftswachstum zusammengehen? Wo können wir beispielsweise durch Industriedirektbelieferung, durch bessere Ausnutzung der Netze, durch ein Anpassen der Regularien, also zum Beispiel der Netzentgelte, wie können wir da dazu beitragen, dass Verbrauch und Erzeugung mehr zusammenkommen? Das muss, glaube ich, mit das Ziel sein. Die Regierung hat sich auch vorgenommen, die Verbraucherinnen und Verbraucher und auch die Industrie von Energiekosten zu entlasten. Da müssen wir gucken, wo können wir da als Erneuerbare, die ja wirklich in der Erzeugung günstig sind, wo können wir da unseren Beitrag leisten? Und wie können wir gemeinsam schauen, dass das System effizienter wird, damit wir unseren Beitrag zum Wirtschaftswachstum auch leisten können?
Das waren die großen Themen, die wir von der neuen Koalition erwarten. Was ist das Personal, das uns da erwartet und wie unterscheidet sich es vielleicht auch zur Vorgängerregierung?
Mit Robert Habeck hatten wir einen Wirtschaftsminister, der eben von den Grünen kommt, der ganz klar für die Energiewende stand. Das war sozusagen sein Markenzeichen. Mit Katharina Reiche, die jetzt ja vermutlich Wirtschaftsministerin werden wird, haben wir eine Frau, die in energiepolitischen Team sehr viel Erfahrung mit sich bringt. Das finde ich wirklich positiv. Sie hat die Erfahrung aus dem Energiekonzern, aus der Wirtschaft. Sie kann Dinge einschätzen als Naturwissenschaftlerin. Ich bin mir sicher, wir haben hier die Chance, wirklich gut miteinander zusammenzuarbeiten, wirklich die Erneuerbaren voranzubringen, die Erneuerbaren in das Wirtschaftssystem voll zu integrieren, da auch die Verantwortung zu übernehmen, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Das kann wirklich zum Erfolg führen.
Du hast von den Themen gesprochen, wo du erwartest, dass Klimaschutz und Wirtschaft, die sich nicht widersprechen und wo die Erneuerbaren einen großen Beitrag leisten können, dass das auch mit der neuen Regierung vorankommt. Du hast betont, dass das Personal der neuen Regierung auch sehr fachkompetent ist und damit uns auch die Chance bietet, den Ausbau voranzutreiben. Das klingt sehr positiv. Gibt es denn auch so negative Faktoren? Hast du mit Blick auf die politische Landschaft, guckst du da auch mit Sorge in die Zukunft?
Ich gucke schon mit Sorge in die Zukunft, wenn ich unsere Demokratie betrachte. Mir ist Demokratie unglaublich wichtig. Von daher bin ich der festen Überzeugung, dass diese Regierung wirklich zum Erfolg auch verdammt ist. Sie darf es sich auf keinen Fall leisten, sich parteipolitisch zu zerstreiten. Wir sind einfach im Moment in einer Situation, wo wir auch außenpolitisch eine Bedrohungslage haben, wo wir veränderte Rahmenbedingungen haben, wo wir in Amerika einen Präsidenten haben, von dem wir nicht genau wissen, was er nun morgen tut und ob er morgen noch weiß, was er gestern getan hat. Das sind große Unsicherheitsfaktoren. Von daher brauchen wir in Deutschland jetzt eine stabile Regierung, die solide Arbeit abliefert, solide ihre Arbeit aufnimmt, Streitigkeiten hinter verschlossenen Türen austrägt. Ich wünsche mir, dass am Ende dieser Regierungszeit Deutschland in einer gestärkten Europäischen Union hoffnungsvoll in die Zukunft blickt.
Ja, und mit diesem positiven Ausblick beenden wir diese vierte Folge des Podcastes. Mein Name ist Nicola Bilo, Redaktion Hildi Thüring, Artwork Christian Morave, Produktion und Schnitt Julian Barnik. Ihr findet uns bei allen großen Podcast-Anbietern und im Internet unter windtalks.de. Vielen Dank, Bärbel.
Vielen Dank, Nicola.